Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Love is Love.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe Busenfreundin, der Podcast. Das Wiedersehen. Ich sitze hier mit der großartigen Irina Schlauch, die jetzt seit 6 Wochen mein Gesicht ertragen muss. Wie ist es?
Ja.
Okay, gut, dass wir gesprochen haben. Danke, dass du da warst. Wir sind zurück.
Ich habe keine Wahl.
Ja, korrekt. Weil du bist die Einzige, die mit mir über den Urlaub sprechen kann, weil du ihn mit mir gemacht hast oder verbracht hast. Und wir sind jetzt seit
24/7.
Mhm. Und wir sind jetzt wieder zurück. Und das Schöne ist ja immer, das ist ja unsere Tradition inzwischen, dass wir nach einem Urlaub über unseren Urlaub sprechen. Ich finde, das ist immer nochmal, das ist immer so der traditionelle Abschluss eines Urlaubs.
Ich finde eigentlich, dass es eigentlich voll die schöne Gelegenheit ist, weil das macht man ja, außer man hat vielleicht ein Fotoalbum, das man erstellt, aber das machen ja mittlerweile auch die wenigsten.
92er.
Dass man trotzdem nochmal alles so Revue passieren lässt. Mhm. Also ich freue mich auch drauf.
Okay, ja,
auch
schön.
Wenn ich dich jetzt hier wieder sitzen
trotz
habe.
Trotz allem. Aber guck mal, früher hat man Fotoalben gemacht, wir machen einen Podcast. Ist das nicht schön? Und wir kreieren quasi jetzt für die HörerInnen ein Bild unseres Urlaubs.
Und auch für uns für die Ewigkeit.
Genau.
In absolut. 20, 30 Jahren können wir uns das dann nochmal anhören.
Ja.
Und dann haben wir vielleicht schon einen Teil davon vergessen, was wir alles gemacht haben.
Ich überlege gerade, ob Podcast genauso schwer zugänglich wird in 30, 40 Jahren wie jetzt Kassetten oder VHS. Weißt du? Dass man sagt, ja, komm, dann muss ich mir ja erstmal irgendwie so einen USB-Stick kaufen, um diese Aufnahme zu hören, damals aus dem Urlaub. So ein Dia-Abend,
glaubst
so ein Podcast-Abend.
Glaubst du bist noch, deine Folgen sind in 20, 30 Jahren noch so verfügbar
natürlich.
Wie im Moment?
Ja, aber hinter einer Paywall.
Ja.
Ja, kostet, da muss ich zahlen, wenn jemand die hören will.
Wenn du deine eigenen Podcasts hören willst, ja.
Ja, also ich, insgesamt kann ich dir jetzt schon mal vorab sagen, es war wirklich ein wunderschöner Urlaub mit dir. Ich krieg sofort Tränen in den Augen, siehst du das?
Du hast einige Male geweint im Urlaub.
Ey, du hast mich wirklich zu einem Softie gemacht.
Ich glaube, es waren eher die Hunde. Du hast wirklich Tränen in den Augen.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß, bei dir ist das manchmal, in letzter Zeit habe ich das so. Ich weiß auch nicht, ich kann das jetzt auch auf Zwiebel schneiden, nicht tatsächlich Münzen. Nee, ich fand es wirklich sehr schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich, ja, und ich habe, das kann man ja auch, also wir können jetzt aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben uns einmal gestritten in Hanoi.
Zweimal. Wir haben uns noch irgendwann mal.
Ja, aber das ist manchmal, wenn man so PMS hat, dann ist das ja immer ein ganz, ganz dünnes Eis bei uns. Aber es ist wirklich 5,5 Wochen unterwegs sein und wobei wir haben uns unsere Freiräume auch eingeräumt, ne? Das muss man auch dazu
und
sagen.
Jetzt manchmal auch zwangsweise.
Ja,
ich
genau.
Ich muss ein bisschen arbeiten im Urlaub, ja. Du ab und zu auch mal.
Das ist gut.
Das war, glaube ich, mal ganz gut, dann kurz durchzuhalten. Aber ich glaube, nee, das ist Quatsch, das würde das Ganze so runterreden. Das ist natürlich schon irgendwie für eine Beziehung so eine Probe, wenn man so viel aufeinander hängt. Und deswegen, glaube ich, können wir schon stolz auf uns sein.
Ja, ich finde auch. Oh, guck mal, wie diplomatisch du wieder bist.
Das sollte emotional sein. Aber
ach so.
Das hatte ich, warum hast du denn gerade Tränen in den Augen gehabt?
Weiß ich nicht, weil ich, wenn ich emotionale Sachen sage, die mit dir zu tun hat, dann geht mir das so ein bisschen näher. Schon wieder. Nein, war ein Scherz. Nee, aber ich fand das schön, weil das ist wirklich, wir hatten richtig schöne Zeiten, schöne Momente. Und ich finde, Urlaub und Reisen hat immer sehr viel mit Emotionalität bei mir zu tun. Da komme ich hier runter, ich reflektiere viel und denke über viele Dinge nach, die mir so während des Jahres hier in Deutschland so passieren. Und es ging mir richtig gut.
Wenn du so einmal komplett rausgerissen wirst.
Mir ging es richtig gut.
Aus dem Alltag.
Ich habe mir immer mal gedacht, so zwischendurch, ob dir das auffällt. Dass es mir so gut geht.
Du sagst ja selber, dass du mal ein bisschen Zeit brauchst, um reinzukommen. Also am Anfang hatte ich nicht so das Gefühl. Aber das war auch ein bisschen, glaube ich, bedingt dadurch, dass wir extrem viel gereist sind. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu. Aber so im Laufe der Zeit, ja, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass es dir gut geht.
Okay, ja, weil das war wirklich so. Also klar, da kommen wir ja gleich nochmal zu, hast du gerade schon gesagt. Das war wirklich da, in dem Moment, in dem man auch nicht so viel getravelt ist, sondern runterkam. Da war es dann.
Und es ist auch mal wichtig, anzukommen an einem Ort.
Ja, genau. Für all diejenigen, die jetzt nicht wissen, wo wir waren. Also wir waren 5,5 Wochen in Vietnam, Bali und ja,
Singapur.
Singapur unterwegs. Wobei man Singapur jetzt nicht wirklich zählen kann, weil das nur 3 Tage waren. Aber trotzdem, wir haben die meiste Zeit auf Bali verbracht, beziehungsweise haben wir die meiste Zeit auf Nusa Lembongan verbracht. Das ist eine kleine vorgelagerte Insel im Südosten von Bali. Und lustigerweise hat mir letztens jemand gesagt, dass Bali aussieht wie ein eierlegendes Huhn.
Ja, das hast du mir gezeigt.
Ja, okay. Ja. Und das war sehr schön. Da hatten wir vor, eine Woche zu bleiben und waren dann irgendwie fast an die 2 Wochen da, weil wir einfach da geblieben sind, weil es so schön war. Aber wir spulen ein bisschen zurück. Wir starten mal in Vietnam. Und was ich, glaube ich, mit dieser Folge auch noch ein bisschen erreichen will, wir haben sehr viele Fragen bekommen während des Urlaubs, wie es ist für queere Menschen in diesen Ländern, die wir bereist sind. Und das möchten wir euch natürlich auch nicht vorenthalten, sowie Highlights und Lowlights unserer Reise. Die möchten wir euch auch erzählen. Da gibt es mit Sicherheit welche. Ich sage nur, kleine Makakenaffen. Ja.
War das jetzt ein Highlight oder ich fand es war eins der Highlights?
Ich werde mich auf jeden Fall daran erinnern, dass dieser Affe mir was gestohlen hat. Aber dazu gleich. Also wir sind gestartet in Vietnam. Das sind ungefähr, wie lange sind wir geflogen eigentlich? 11 Stunden ungefähr, 12 Stunden so etwa.
Mehr sogar noch.
Mehr. Gelandet in Ho Chi Minh, ins, früher auch Saigon genannt. Das ist im Süden von Vietnam. Eine total chaotische, das war mein Eindruck, chaotische Stadt in Vietnam, aber auch sehr, sehr interessant.
Du kanntest Bangkok vorher.
Wenn man Bangkok kennt,
ist man aber gut vorbereitet auf alle anderen Städte in dieser Welt.
Ja, also ich war, ich wusste, dass Vietnam so verkehrsseitig sehr chaotisch ist, aber dass es so chaotisch ist. Also ich hatte am ersten Abend, da ist man ja so ein bisschen verdüdelt, ne, weil man ja geflogen ist lange, war ich am ersten Abend etwas überfordert, weil wir die Straße überquerten, wir beide, und diese Masse an Motorrädern auf uns zukam. Und
also es gibt da keine Ampeln. Ja. Also das heißt, selbst wenn die Ampel für Fußgänger grün leuchtet, halten sich die meisten Mopeds trotzdem nicht dran und fahren einfach.
Ja. Aber die haben's raus. Es ist völlig okay. Also man muss sich daran gewöhnen, dass man dann einfach straight über die Straße geht oder queer. Queer und straight über die Straße geht, um dann einfach darauf zu warten, dass die Leute um einen rumfahren. So.
Und wenn du stehen bleibst, können die es, genau, dann können die es nicht antizipieren und dann hast du ein Problem.
Ja, und Ho Chi Minh war auf jeden Fall, ich habe mit so Bangkok-artigem gerechnet. Es war allerdings nicht so. Es war noch ein bisschen, also ich habe es für mich ein bisschen chaotischer wahrgenommen.
Ah, okay, das ist interessant. Ja.
Ja,
ja, ich war kein Fan von der Stadt, sagen wir mal so. Es war schön, dass es warm war. Das war ja für dich wichtig. Du hast nicht gefroren. Es gibt ja immer so Prioritäten im Urlaub. Das ist deine erste Priorität.
Aber was für eine nette Priorität, warm. Ja. Das war's.
Ja, da bist du einfach.
Ich bin da sehr einfach gestrickt, ja. ansonsten war es, hat mich jetzt nicht so umgehauen. Ich fand es interessant, aber es kommt auch vielleicht daher, dass man, wenn man schon ein bisschen ein paar Großstädte in Asien gesehen hat, dass man dann das Gefühl hat, okay, das ähnelt sich in ein paar Punkten.
Und ich merke immer wieder bei mir, dass wenn es um Großstädte geht, natürlich hat man irgendwie Bilder im Kopf davon, wenn man irgendwie vorher bei Google recherchiert oder bei einer Suchmaschine recherchiert hat, dass nur eine Erwartungshaltung da ist. Und fast in, ich würde sagen, 90% der Fälle trifft nie diese Erwartungshaltung zu, weil es halt einfach eine Stadt ist. Also ja. Das ist, glaube ich, was Persönliches. Ich mag die Natur so viel lieber als so eine Großstadt, die natürlich alle individuell sind, aber trotzdem alle laut sind, viele Leute irgendwie auf einem kleinen Haufen gedrängt.
Ja.
Und dann, klar, ne, also es natürlich gibt es dann schöne Sehenswürdigkeiten teilweise oder ich meine, wir waren ja auch im Museum, das war auch alles super interessant, aber.
Und sehr bedrückend, ja. Weil Vietnam eine extrem traurige Geschichte hat mit dem Vietnamkrieg. Und das ist, aber finde ich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist auch für mich gut gewesen, um Dinge zu verstehen. So. Und das mag ich am Reisen auch total gerne, dass man sich mit einem Land oder mit der Kultur extrem intensiv auseinandersetzt.
Glaubst du, das geht besser vor Ort?
Ja, weil du es fühlst mehr. Mhm. Also man kann sich im Vorfeld natürlich einlesen, das mache ich, weil ich liebe es zu reisen. Und ich finde das total schön, dass wir das so teilen. Du hast das ja auch. Und ich bin im Vorfeld immer schon so aufgeregt, wie so ein kleines Kind kurz vor Weihnachten, dass ich mir sehr viele Dinge durchlese über das Land, um dann festzustellen, wenn ich im Land bin, dass es ganz anders ist. So wie, also ganz nicht dem entspricht, was ich da gelesen habe.
Weil du dann die mit der Bevölkerung mehr in Kontakt kommst?
Ja, voll.
Oder
ja.
Weil es plastischer, also genau, ist für dich, okay.
Ja. So, und ja, und das habe ich, das fand ich schon gut, was wir, dass wir das auch so ein bisschen mischen, ne, mit Reisen und Kultur. Was ich sehr wichtig fand, und das hast du mit mir auch geteilt, war das Essen. Ich finde, das ist auch so ein großer Teil von Reisen, nimmt das Thema Essen ein. Ich bin da ja immer so ein riesengroßer Fan von so Food, Street Food, und bin da wie so ein, ich habe mich selbst als Trüffelschwein bezeichnet, und gucke dann immer so, wo dann möglichst viele Leute sitzen, viele Locals sitzen, weil man da natürlich darauf vertrauen kann, dass es dann auch entsprechend
und es war auch immer cool. Gut.
Mhm. Ja.
Also gerade das am ersten Abend in Ho Chi Minh, ja, ich glaube, das war mit das beste Essen, was wir hatten.
Ja.
Dann haben zwei Locals neben uns für uns das Essen bestellt, weil da Vietnam war, ist nochmal im Vergleich zu Bali nochmal, was die Sprachbarriere angeht, schon nochmal höher. Also es gibt wenige, die Englisch sprechen. Man muss sich schon mehr mit Händen und Füßen verständigen. Und dann waren zwei nette Vietnamesen, saßen neben uns, und die konnten ein bisschen Englisch, und dann haben die für uns das Essen bestellt, weil wir dann einfach nur auf irgendwas gezeigt haben, was die gegessen haben. Boah, das war schon ziemlich gut. Ich weiß nicht, was es war, aber...
Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe mir aber im Laufe der Reise Dinge aufschreiben lassen von den Leuten, die uns das serviert haben, weil ich gedacht habe, ich finde das so geil, ich muss das irgendwie finden in Deutschland, aber ich kann da mit dem O. Es gab ein kleines Restaurant in Hoi An, das war der nächste Ort, wo wir hingereist sind, und die hat mir das dann aufgeschrieben, das werde ich nie wieder entziffern können, was das war. Aber es war so gut, es war so ein Salat, ich glaube so ein Papaya-Salat oder sowas. Hervorragend war das.
Was ich noch krass fand, das hat sich so ein bisschen durchgezogen dann bei der Reise, es war aber ganz besonders im Süden, da waren wir in einer Stadt, Wong Tau hat die sich genannt, und die war wie ausgestorben. Oh, das war so das erste Mal, dass man richtig gemerkt hat, was Corona hinterlassen hat in den Ländern, die auch halt zum großen Teil vom Tourismus abhängig sind. Wir sind da am Strand entlang gelaufen, super schön, aber kein Hotel hatte mehr offen. Also ja, viele waren schon heruntergekommen, man gemerkt hat, die mussten einfach irgendwann schließen und konnten nicht mehr betrieben werden. Und das, ich meine, wir haben ja oft auch irgendwie die Locals gefragt, wie sie das erlebt haben. Und das, du hast jedes Mal gemerkt, dass sie echt schlucken mussten, weil das so eine harte Zeit für die war, Corona. Und jetzt so langsam nimmt halt alles wieder Fahrt auf und der Tourismus ist teilweise wieder da. Ja, ist halt, ne, muss man nicht drüber sprechen. Natürlich ist es nicht gut, wenn ein Land vom Tourismus abhängig ist, aber es ist in diesen Ländern nun mal so, ne?
Ja. Wir sind danach nach Hoi An gefahren. Das ist so eine kleine Stadt, weiter oben, so in Zentralvietnam, und haben da bei einer kleinen, in einem kleinen Cottage gewohnt, beziehungsweise, nee, das war eine kleine Unterkunft, die aber familiengeführt war, Entschuldigung.
Homestay, ja.
Homestay, genau. Und ich weiß noch, ich habe die gebucht. Und unten stand drunter queer-friendly. Und lustigerweise waren neben uns noch weitere queere Menschen GästInnen in dieser Unterkunft. Und das fand ich sehr schön, dass es da irgendwie, was so das Thema LGBT angeht, dass man das irgendwie gemerkt hat. Dass
deine Vermutung war aber, dass die Betreiberin dieses Homestays selber ein bisschen queer
war. Die hat mit mir geflirtet. Ich schwöre es dir. Ich habe dir das nachgesagt. Und du hast sie und mich in der Konversation angeguckt und bist lachend weggegangen, weil das angeblich nicht stimmte. Ich fand schon, die hat mich mit ihren Augen
ausgezogen. Dann, wenn du denkst, dass jemand mit dir flirtet, ist es meistens nicht der Fall. Und wenn du keinen Schimmer hast, dass jemand mit dir flirtet und es überhaupt nicht checkst, dann ist es meistens genau andersrum.
Boah, ich sag dir so selten, boah, hast du gemerkt, die hat mit mir geflirtet. Und wenn ich es mal sage, dann nimmst du es nicht wahr. Ich fand schon, bleibe ich bei.
Die Hunde haben, wenn überhaupt, mit dir geflirtet.
Ah, aber die, ja gut, okay. Ja, ich mit ihnen auf jeden Fall. Und das war sehr schön, das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Hoi An ist eine wunderschöne kleine Stadt, sehr farben- und lichterfroh.
Du solltest einen Reiseführer schreiben.
Und,
farben- und lichterfroh.
Absolut. Und dann sind wir nach Hanoi gefahren mit dem Zug. Und
mit Leute, so einem Sleeper, ja.
Ich sage euch, ich habe noch nie so schlecht geschlafen. Was gar nicht.
Ich wollte gerade sagen.
Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist ungefähr so ein Vierer-Dorm, also wie in so einem Schlafsaal, aber es gibt nur vier.
Du hast es Gefängnis genannt.
Ja, vier kleine Schlafplätze. Und das kann man sich dann buchen. Das dauert 16 Stunden von Hoi An, von Zentral bis Nordvietnam. Und wir wollten das machen, weil es halt eine Experience war. sein sollte. Und es war wirklich schön am Anfang. So die ersten 2 Stunden waren toll.
Als es noch hell war und man dann am Meer entlang gefahren ist, mitten durch den Dschungel. Also landschaftlich war das wirklich, ja. Es war landschaftlich auch eines der Highlights, finde ich, diese Fahrt. Ja. Die Fahrt jetzt weniger. Also da gab es komfortablere Unterkünfte. Aber ich denke mir dann immer, wenn du so eine Nacht durchfährst, sparst du dir halt auch eine Unterkunft für die Nacht, ne?
Wow. Ja, du sparst dir aber auch sehr viel Schlaf. Und sehr viel Schlafkomfort. Naja, aber ich fand es auch cool. Es hat auch Spaß gemacht. Und wir kamen dann irgendwann nach 16 Stunden komplett zermatscht. Ja, also unsere Augen hingen quasi am Boden.
Kannst du noch kurz erzählen, deine Erfahrung auf dieser Toilette?
Das war das Schlimmste. Ich glaube bis heute nicht. Ich bin auf die Toilette gegangen, was man halt so tut innerhalb von 16 Stunden. Und dachte mir, dieses sehr schmutzige Loch kann nicht die Toilette sein. Und ich glaube nach wie vor, dass es die nicht war.
Ich glaube es auch nicht.
Ich glaube, das war mit Sicherheit so eine Abstellkammer. Und es tut mir leid, falls das der Zugführer in Vietnam hören sollte hier, dass ich mich gegebenenfalls vertan habe. Ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall eine Toilette, die aber nicht wirklich einladend aussah. Also ich kam danach zurück und habe gedacht, ich brauche die nächsten 16 Jahre nichts mehr essen. Da habe ich keinen Hunger mehr. Ja, das erdet, Leute. Das erdet. Ja, da hebt man nicht ab. Ja, aber das war schon cool. Und dann kamen wir an in Hanoi und du warst ja schon mal da in der Vergangenheit und da wollte ich unbedingt, weil du mir immer davon vorgeschwärmt hast, diesen Egg Coffee trinken. Dieser Egg Coffee, das wusste Irina im Übrigen nicht, ist mit Eiern gemacht.
Aus Naiv Eiern. Wie ich bin, ja. Ich dachte, es ist immer nur wegen der Konsistenz, weil das so wie so aufgeschäumtes Eiweiß ist.
Hast du das niemals gegoogelt? Aber es
ist, Nee. Ist auch besser, glaube ich, so. Ja. Die Vorstellung ist schon nicht so geil, dass da so ein rohes Ei reingeschlagen wird, aber es ist schon sehr lecker.
Es ist sehr süß, also man kriegt direkt Diabetes Typ 2, wenn du einen Schluck getrunken hast, aber das ist eine Erfahrung, auch das. Also das kann man, das ist ersetzt, glaube ich, 15 Mahlzeiten. Wirklich. Aber es war gut. Also es war wirklich, kann ich nur empfehlen, es gibt ja auch so ein paar gute Egg-Coffee-Shops, wo man dann hingehen kann. Da kostet es irgendwie 1 bis 2 Euro, dieser Coffee. Und dann, ja.
Da war auch, glaube ich, in dem einen Egg-Coffee-Laden ein Bild von 2 Frauen, die sich geküsst haben.
Ja, das habe ich fotografiert.
Ist meine Überleitung nicht gut gewesen?
Ja, super. Punkt. Aber wir sind ja immer noch in einem queeren Podcast, da muss das Thema natürlich auch noch stattfinden. Nee,
weil die Frage wirklich oft kam, sowohl du als auch ich haben die in vielen Nachrichten bekommen. Ja. Weil das anscheinend die Leute schon beschäftigt und ich kann das auch total nachvollziehen, dass wenn du in ein Land fährst, insbesondere mit deiner Partnerin, dass man mit einem guten Gefühl dahin fahren möchte.
Ja, total. Ich habe das mal recherchiert. In Vietnam ist es so, dass eine gleichgeschlechtliche Ehe oder eingetragene Partnerschaft bisher in Vietnam gesetzlich nicht erlaubt ist. Aber im November 2013 wurden gleichgeschlechtliche Hochzeiten in Form einer unregistrierten Partnerschaft legalisiert.
Und das Justizministerium überlegt im Moment aber,
echt?
Das zu ändern, ja.
Ah, okay. Und das muss man dazu sagen, 2022 hat die vietnamesische Regierung offiziell verlauten lassen, dass Homosexualität keine Krankheit ist. Und das ist ja nicht lang her, ne? Also ich, wenn ich sowas lese, dann denke ich mir schon, das ist schon krass. Und dann fährt man in dieses Land als queeres Paar und fühlt sich dann, also ich will nicht sagen, dass ich mich nicht willkommen gefühlt habe, aber irgendwie ist es dann schon, an einigen Stellen habe ich gesagt, okay, ich kann dich halt nicht so anfassen, wie ich es natürlich hier mache. Und das ist auch in Ordnung, weil das die Kultur natürlich auch nicht, es ist ein Tabu.
Und es ist nicht nur ein Tabu, was Homosexualität angeht, sondern was grundsätzlich Sexualität an sich angeht. Also bis auf Touristen hast du da keine Einheimischen gesehen, die sich irgendwie auf der Straße geküsst haben, Händchen gehalten haben. Also das wird da wahrscheinlich dann eher hinter verschlossenen Türen gemacht.
Ja.
Und ich finde es immer noch ein Unterschied, das ist die Kultur und das kann ich auch voll respektieren, wenn die so nicht aufgewachsen sind und das nicht so öffentlich ausleben. Also dann muss ich das jetzt dann auch nicht da zwingend machen. Ne?
Nee, ich finde auch, das ist natürlich ein konservativ geprägtes Land und wenn man sich damit beschäftigt, mit der Kultur, dann, wie du es gerade gesagt hast, ne, ich wiederhole mich da auch, dann respektiert man das und es ist ja auch nicht so, dass man angefeindet wird, Punkt.
Nee, und ich glaube auch gerade in den großen Städten in Hanoi und in Ho Chi Minh, da ist das kein Thema, ne? Also auch wenn natürlich die Leute bei uns selten davon ausgegangen sind, dass wir ein Pärchen sind. Also ich weiß nicht, wie oft ich gefragt wurde, ob wir Schwestern sind.
Oh, das wurde uns am ersten Abend wurde das uns im Taxi gefragt, wobei das auch irgendwie so eine Masche war, glaube ich, um uns in ein Gespräch zu verwickeln. Aber wir haben trotzdem nicht nur bei diesem Taxifahrer tatsächlich diese Frage gestellt bekommen, sondern viel öfter, ob wir Friends wären und Sisters.
Und ich sag, ja,
Sisters im engsten Sinne. Ich habe gesagt, also ich weiß gar nicht, was haben wir denn immer gesagt? Friends? Weiß ich gar nicht.
Ja, ich ärgere mich schon ein bisschen, dass wir das nicht öfter aufgeklärt haben. Ach. Jetzt bei so einem alten Taxifahrer, weiß ich nicht, dem muss ich jetzt nicht erklären, was Homosexualität ist auf Englisch. Mit Händen und Füßen. Okay, das hätten wir hinbekommen, aber
Händen vor allem. Ja.
Aber so bei den jüngeren Leuten, obwohl da, ne, bei dem einen Taxifahrer in Bali, da erinnere ich mich zum Beispiel, der hat das sofort gecheckt zum Beispiel.
Stimmt, mir fällt auch gerade ein, dass wir mit einer Chinesin, glaube ich, mal in einem Taxi gefahren sind. Die hat sofort gesagt, dass da irgendwelche Gay-Clubs oder especially for the LGBT-Community irgendwas war. Und wir hatten überhaupt nichts gesagt dazu. Die hat das so erkannt bei uns, dass sie uns direkt auf das Thema LGBT angesprochen hat. Mhm. Egal, ich wollte noch sagen, dass es eine Viet Pride gibt. In Vietnam gibt es in Hanoi ein Pride March. Und das hatte ich auch gelesen, dass queere Charaktere zunehmend auch im Mainstream-Film und Fernsehen sind. Also auch da findet eine Bewegung oder findet eine Öffnung oder ein Umdenken statt. Und ich glaube, das ist ganz schön zu sehen. Wir sind, nachdem wir in Hanoi waren.
Einmal dein Resümee für Vietnam.
Ach so. Sternemäßig würde ich sagen 8 von 10.
Mhm.
Weil ich finde, 9,5 von 10 hat für mich Thailand.
Ja, aber Thailand. Das habe ich, ich weiß, dass ich und Vietnam dann immer verteidige,
ja.
Weil ich glaube, wir haben den Fehler gemacht, dass wir zu schnell weitergereist sind immer.
Ja,
also wir sind da so durchgaloppiert durch dieses Land.
Ja, aber auch selbst
bis auf dem Zug, das war langsam. Ja, aber ich glaube, dass es das A und O ist, dass du dir Zeit nimmst, um einen Ort besser kennenzulernen und dich darauf einzulassen. Und dann erst kannst du sagen, ob du den Ort magst oder nicht. Und das haben wir in Vietnam einfach nicht gemacht. Und wir waren in vielen Städten unterwegs und weniger in der Natur.
Ja, gut. Okay. Aber
also das ist so mein Learning fürs nächste.
Wie viele Sterne? Reise.
Ich liebe Vietnam nach wie vor. Also ich gebe 9 von 10 Sternen.
Na gut, okay. Dann sind wir rübergeflogen nach Bali. Und da sind wir dann in, genau, Den Passar gelandet und von Den Passar sind wir nach Ubud gefahren. Ubud ist quasi das Influencer-Yoga-Mekka, würde ich es nennen. Finde ich wahnsinnig schön, ist aber schon, und das ist das, was mir oft nicht so gefällt, sehr überlaufen von TouristInnen. Gut, sag ich jetzt aus meiner Position, die selber dahin fährt, aber irgendwie mag ich es dann doch lieber irgendwie unberührter. Also ich halte mich nicht so gerne da auf, wo alle Menschen hinpilgern und nur kurz ein Selfie machen und wieder gehen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es in Ubud der Fall war.
Aber du hast Yoga gemacht.
Ja.
Du hast mit Yoga angefangen.
Ja, gut, das stimmt. Das stimmt. Ich hatte tatsächlich sehr viel Angst davor. Nicht, weil ich, klar, auch unbeweglich bin, seien wir ehrlich, sondern weil ich einmal aus einer Yoga-Klasse geflogen bin, weil eine Frau gepupst hat und ich mich nicht mehr eingekriegt habe. Und davor hatte ich Angst.
Ach, und ist es eingetroffen?
Nee.
Sie lügt einfach.
Irina, das hören hier sehr viele Menschen.
Sie lügt einfach.
Ja, aber das Ding ist halt, du bist nun mal entspannt. Ganz ehrlich, ich reveal auch irgendwas von dir,
ja,
was mir gleich
doch
wieder auffällt.
Ja, das kannst du machen.
Ja, ja, aber es ist gut. Ich finde Yoga toll inzwischen, ganz, ganz toll. Ich habe am Anfang, ich habe ja immer meine Ressentiments zuerst.
Bist du gerade rot geworden?
Ein bisschen.
Okay. Komm, wir klären es kurz auf. Oder ist es wirklich so unangenehm?
Ich würde ungern über irgendwelche Art von Flatulenzen in diesem Podcast reden.
Okay, gut.
Weil das einfach auch...
Es ist nahbar.
Ja, das stimmt. Also ich kann euch sagen, ich war sehr entspannt. So.
Gut, lass mir es einfach so stehen.
Mhm. So, und du hast mich dazu gebracht, Yoga zu machen. Und du kannst das Du kannst das auch schon, du bist auch sehr, sehr
nee, ich beweglich. Bin nicht beweglich.
Doch, finde ich schon.
Nee, bin ich wirklich
du
nicht.
Du kannst sehr viel Armkraft.
Ja, und wie du, und ich war ganz erstaunt oder war sehr stolz auf dich, dass du, du hast den Kopfstand sofort hinbekommen.
Oh, da habe ich aber ein bisschen Schiss vor gehabt. Dieser Kopfstand, den habe ich nur mit Hilfe gemacht. Das war auch cool, als man den dann
so, hingekriegt hat. So bin ich damals zum Yoga gekommen. Ich war in einer Stunde, das war meine zweite oder dritte Yogastunde, und dann haben die diesen Kopfstand gemacht und dann wird mein Ehrgeiz ja geweckt und dann wollte ich unbedingt auch diesen Kopfstand üben oder lernen und habe dann irgendwann, als ich zurück war in Deutschland, angefangen, Yogastunden mit diesem Kopfstand immer zu machen, bis ich es dann konnte. Aber du hast es direkt beim ersten Mal hinbekommen.
Ach krass, du hast es da noch nicht gekonnt?
Nee, ich glaube, ich habe so 2-3 Anläufe gebraucht dafür.
Oh, aber du konntest das jetzt ohne Hilfe auch schon, das war geil. Also cool. Auch geil. Ja, aber das haben wir, also ich habe insbesondere in diesem Urlaub darauf geachtet, dass ich so gut wie keinen Alkohol trinke, weil das ist in den Urlauben davor immer so gewesen, dass ich mir abends ein Bierchen oder mal eine Zigarette irgendwie gegönnt habe. Und ich wollte unbedingt meinem Körper einfach nichts Giftiges, nichts Toxisches zuführen und wirklich mal gucken, dass ich meinen Kopf runter oder wie heißt das denn, calmen kann. Ich kann schon gar keine deutschen Worte mehr, ne? So lange war ich weg. Und das ist mit Yoga wirklich gut gelungen. Also ich hatte, aber das ist mir aufgefallen bei Yoga, du hast halt immer ganz andere Ansätze, also mit jedem Lehrer oder mit jeder Lehrerin hast du einen komplett anderen Zugang. Wir hatten in Ubud, haben wir einen krassen, ich glaube, das war ein indischer Yoga-Lehrer, der hat das ultra geil gemacht, aber so voller Inbrunst, dass ich fast gedacht habe, ich bin hier irgendwie falsch. Wohingegen wir auf irgendeiner Insel eine Französin hatten, die das ganz anders gemacht hat. Also das hat es nie gleich gefühlt. Aber trotzdem geil. Also,
es tut aber immer gut. Also ja, ich finde, egal, ob es ein bisschen anstrengender ist oder weniger anstrengend, runter kommt man eigentlich immer und entspannt sich. Ja,
runter geht's immer. Das war gut. Und dann sind wir von Ubud nach Sanur gefahren. Da waren wir gar nicht lange. Das ist nur der Hafen und sind dann rüber nach Lemmogan. Das ist diese kleine Insel, von der ich eben erzählt habe. Und in die haben wir uns einfach, das war wirklich schön. Das war wirklich ein Traum. Also Leute, ich weiß, ich gebe irgendwelche Reisegeheimtipps immer sehr ungern weiter, aber ich kann euch wirklich sagen, das ist wirklich ultra schön. Sehr eine kleine Insel, sehr, sehr chillig, sehr entspannt. Alles ist irgendwie, ich habe dieses Gefühl von Freiheit so extrem gefühlt.
Ja, nur nicht zu überlaufen, aber man hat trotzdem irgendwie alles, was man braucht. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Leute, auch die Locals, noch nicht so gesättigt oder noch nicht so überladen sind von dem Tourismus. Aber klar, natürlich ist es immer schön, dass man da auch mal Yoga machen kann. Wir waren surfen, was super schön war. Das Wasser war extrem klar. Ich meine, Bali ist halt immer das Ding, dass gerade zur Regenzeit, dass auch einfach Müll mal im Meer ist. Super schade, das zu sehen. Wir hatten echt Glück. Also wir haben, glaube ich, keinen vermüllten Strand gesehen. Also zum einen, weil da haben wir auch ein paar Locals gefragt, weil sich so langsam da das Bewusstsein noch ändert. Also die verstehen, gerade die Politik versteht mittlerweile, dass das nicht so weitergehen kann. Und die ergreifen auch schon Maßnahmen. Beach Cleaning Days. Viel muss über Aufklärung auch bei den Locals passieren, weil die einfach mit einem anderen Bewusstsein aufwachsen. Also das heißt, wir hatten ja eine Situation mal, da waren wir in so einem kleinen Boot und sind rüber zu der Parallelinsel gefahren und da hat eine saß ein Local im Boot und die hat halt einfach ihre Plastiktüte ins Meer geworfen, ne? Gucken uns so fassungslos an. Aber klar, wenn du nie dafür sensibilisiert wurdest, was damit passiert und dass es nicht gut ist, ich meine, wie viele Leute machen das in Deutschland, ne? Also ich meine, muss ich jetzt auch selber nicht besser stellen, was das angeht. Aber für die ist das halt normal, den Müll einfach wegzuwerfen. Da kam halt so viel zusammen, dass so der perfekte Mix aus allem da war.
Voll. Um ganz kurz nochmal zurückzugehen, wir haben unsere Affenstory nicht erzählt. Die passiert in Ubud. Da sind nämlich Makaken. Entschuldigung, dass ich dich hier nochmal unterbreche. Makaken sind eine Affenart, die dort ansässig ist. Und die gibt es so auf Nusa Lembongan gar nicht, ne? Ich hatte keine Affen
gesehen. Nee, nur Nusa Penida, ne?
Ja. Jedenfalls sind die da in einem, wie heißt das nochmal? Affen-Jungle? Wie heißt das? Monkey Jungle? Monkey Island?
Monkey Forest.
Monkey Forest. Das ist in Ubud ein Bereich, wo ganz viele Affen rumlaufen. Ne? Da hängen die mit ihren Kindern ab. Und ja, und wenn man da irgendwie lang geht und was in der Raschelndes in der Hand hat, dann sind die interessiert. Dann wollen die natürlich wissen, was das ist. In der Regel gibt's dann, sind die darauf trainiert, Futter zu kriegen oder was weiß ich. Und ich hatte an dem Tag mir neue Flipflops gekauft, weil meine alten kaputt gegangen sind. Und lief dann mit der Tüte in der Hand da rum. Und der Affe hat natürlich gesagt, geil, Jackpot. Die hat eine richtig große Tüte mit Essen dabei. Und kam dann so auf uns zugehüpft.
Ich glaube, wir wollten eigentlich nur vorbeigehen erstmal.
Ja, ja, ich habe die auch nicht gestreichelt oder so. Ne? Ich wusste ja, ich habe da vorher drüber recherchiert, dass die schwierig sind im Handling. So wie Mariah Carey. Und habe gesagt, nee, komm, laufe ich drum rum. Und dann kam der so auf dich zu dann plötzlich und ich habe gedacht, oh, nicht, dass der irgendwie dich anfällt aus irgendwelchen Gründen und habe den quasi so als Barriere meine Tüte so entgegengestreckt, dass der das so sieht, bis hierhin und nicht weiter.
Ja, ich bin dir bis heute auch dankbar, dass du mich aus dieser krassen, gefährlichen Situation einfach rausgeholt hast.
Ja.
Ihr hättet sehen sollen, wie todesmutig sie da diese Tüte vor diesen Affen geworfen hat.
Aber ich stand immer noch hinter dir. ja, und ich habe in meinem Leben schon viele Affen gesehen. Und dann fletschte der die Zähne und anstatt wegzugehen, kam der nochmal näher und griff in meine Tüte rein. Und nahm sich dann meine neuen Flipflops daraus, um dann lachend, ich glaube, der hat auch gelacht und hat mir auch einen Mittelfinger dabei gezeigt, als der weggehopst ist, lief der lachend auf den Baum. Mit meinen Flipflops. Und die hatte ich gerade 5 Minuten vorher gekauft. Und dann, ich weiß gar nicht, wie wir da reagiert haben. Ich war irgendwie fassungslos, stand ich da und hab in den Baum geguckt. Und du hast, glaube ich, eine Frau, die da ihren Shop hatte, gefragt, ob sie wüsste, wie man den wiederkriegt. Ne? Und dann hatte die da so eine, hatte ich glaube, die hat irgendwas nach dem geworfen, aber die hat dem nicht wehgetan und der hat dann irgendwann
Ich glaube, die hat noch nicht mal was gemacht. Ich glaube, der hat gecheckt, dass das nicht zu essen ist. Der hat ja, es war ja auch voll mit dieser Affenspucke dann, die Flipflops. Der hat das halt angeknabbert. Diese Plastiktüte hat gemerkt, da gibt es nichts zu holen und hat das wieder fallen lassen. Ich glaube, so war es.
Angeleckt und fallen gelassen. Nee, da beziehe ich jetzt keine Parallele. Ja, und das ist mir passiert. Und ich habe wirklich Herzklopfen gehabt in dem Moment, als der Affe ankam. Weil du weißt ja nicht, was der für Erfahrungen gemacht hat, ob der dir ins Gesicht springt und dir quasi in die Nase beißt.
Du hattest aber auch Herzklopfen, als so kleine Geckos bei uns im Zimmer rumgelaufen sind.
Ja, ich finde kleine Geckos, ich meine ja, aber ich bin das halt nicht gewohnt. Dann gehe ich in mein Bad rein und da ist ein riesen Gecko, der da einfach abhängt. Ich weiß, dass sie nichts tun, aber es ist trotzdem ein neues Tier. In meiner Welt.
Du hast geweint vor Angst.
Hab ich gar nicht.
Ja, okay, vielleicht nicht. Fast aber. Ja, ich habe eine Träne schon in deinem Auge.
Aber ich finde, Geckos ist das, was für viele Menschen auch Spinnen sind hier. Ich habe da ein bisschen mehr, ich habe auch vor Blindschleichen und alles, was so kriecht und so, habe ich ein bisschen Respekt. Ja, aber das war auf jeden Fall ein Highlight oder Lowlight in meinem Fall in Ubud. Und dann, um nochmal zurückzugehen zu der Insel, haben wir da viel abgehangen. Das war sehr schön, surfen waren wir. Und ja, also ich muss jetzt sagen, ich bin auf deinem Level jetzt inzwischen. Mhm. Wir haben hier in diesem Podcast angefangen, über Surfen zu reden. Und ich würde sagen, ich habe dich eingeholt.
Ja.
Ich habe dich eingeholt.
Und du hast dein Trauma aus Portugal überwunden. Wer es sich nochmal anhören möchte, Folge
ja,
irgendwas mit Beach Waves. Nee.
Ja, Big Waves? Nee, Big Beach Waves? Irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Aber guckt es euch an, hört es euch an.
Nee, Babes. Irgendwas mit Babes? Babes? Ja.
Genau, wenn ihr Babes googelt,
ich glaub,
kommt ihr auf uns.
Wortspielen immer nicht hinterher.
Ja, aber du kannst das schon, machst das immer schon ganz gut. Du hast eine wahnsinnige Streckung in deinem Oberkörper, wenn du durch die Wellen paddelst. Also ich war wirklich nach so 30 Arm-Paddle-Zügen fertig. Ich musste dann meine Arme im Wasser hängen lassen und mich einfach treiben lassen. Ich konnte nicht mehr. Und du hast da immer, du hast echt Ausdauer da drin.
Ja, das
spricht für dein Dating-Life.
Mhm. Nur auf dem einen Arm. Ja. Und nur mit der einen Hand gepaddelt. Das lief alles ganz gut. Und ich glaube, was halt auf Bali geil ist, aber das hatte ich bei schon mal, du denkst danach halt, du wärst so ein Pro im Wasser, ne? So ja. Wie du jetzt, ne? Also, und dann kommst du wieder in Europa an und bist in Portugal und denkst dir, fuck, also ich kann gar nichts. Aber ich muss auch mal jetzt das Lob an dich aussprechen. Ich weiß ja, dass du das letzte Mal nicht so gute Erfahrungen gemacht hast in Portugal.
Ich hatte traumatische Erfahrungen
gemacht. Ein bisschen Angst hattest und erstmal, da muss man sich ja auch erstmal wieder ins Wasser trauen. Das ist ja zum Glück gemacht. Und du bist wirklich gut gesurft.
Dankeschön. Ja. Dankeschön. Ich hatte zwei Momente. Also man muss sich das so vorstellen, man wird mit dem Boot quasi rausgebracht, um dann in der Mitte quasi, also weiter raus die Wellen zu nehmen. Da ist dann irgendwie so ein Channel, nennt man das. Da kann man dann mit dem, da paddelt man dann mit dem Surfboard raus und dann guckt man, dass man die Welle anpaddelt und dann kann man, ja, surfen. So, es ist nicht, dass man so am Was lachst du?
Nee, ich lach nicht. Machst du super.
Ja, danke. Es ist nicht so, dass man so am Beach
Ist ein Reef Break.
Ein Reef Break, genau. Gut, dass du sagst, ja. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Und dann, du hattest zwei Moments, hast du gesagt.
Ach, richtig, genau, danke. Ich hatte einen Moment, da habe ich die Welle genommen und bin, wie man es halt so macht, auch direkt gesurft, dass ich nach links, glaube ich, gesurft bin. Was man, ne, dass man die Welle so nimmt, dass sie noch nicht gebrochen ist, aber sie über einen langen Zeitraum.
Grüne Welle hast du
genau. Angepackt. Ja, okay. Und das war schön, weil ich wusste, okay, das ist es, was von dem alle sprechen. Das war wirklich, ist nicht lang. Das dauert vielleicht, lass es 5-6 Sekunden sein, aber es war geil.
Ja.
Das ist schon sehr, sehr schön.
Nee, und du hast auch echt viele bekommen. Das ist ja nochmal die größere Schwierigkeit, die Welle überhaupt zu bekommen.
Gut, da muss man natürlich auch dazu sagen, dass die SurflehrerInnen einen so ein bisschen anschieben. Das hast du ja dann vermieden, weil du ja schon groß bist. Du hast gesagt, I don't need it. I'm pro. Ja, aber das ist wirklich schön gewesen.
Aber wirst du es weitermachen wollen?
Ja, voll. Ich würde mir super gerne auch ein Board kaufen irgendwann, weil ich glaube, dass du dann nochmal ein ganz anderes Gefühl für Surfen entwickelst, wenn du dein eigenes Board hast.
Vielleicht
hast
möchte jemand ja sein oder ihr Board verkaufen.
Machst du jetzt hier so ein eBay-Kleinanzeige draus? Ja. Aber wobei das, ich habe mich auch überlegt, dass ich das Gebrauch kaufe, weil ich es immer so dumm finde, wenn man immer alle Sachen so neu kauft, weil die sind ja auch völlig in Ordnung noch. So.
Welche Größe nochmal?
7,6 und 7,8. Okay. Nee, 7,6. Also wenn ihr ein Mini-Malibu ein 7,6er habt, sagt man.
Muss kein Mini-Malibu sein.
Warum nicht?
Oder?
Die sind doch schön.
Ja, aber ja.
Wieso? Ist das?
Ich kenne mich damit nicht gut genug aus.
Aber erstmal Nein sagen.
So, am besten ein Talkboard wäre doch gut.
Ja, genau. Ja, also ich würde mir schon gerne so ein neues, dafür surfe ich noch nicht gut genug, glaube ich, aber wer weiß.
Das ist irgendwie schon auch so ein bisschen arm, dass so ein Podcast statt irgendwie so Dating-Vermittlung.
Das kommt danach. Lass mich erstmal erst etablieren mit meiner Surf-Karriere. was auch uns viele gefragt haben, ist auch das Thema Homosexualität in Bali. Denn da wird ja, und das haben wir, habe ich zumindest zwei, dreimal als Hinweis bekommen, dass 2025 ein Gesetz erlassen wird. Also das ist zumindest der Plan aktuell, der Sex außerhalb der Ehe illegalisiert.
Und die Homo-Ehe ist nicht legal.
Genau. Das habe ich, also ich habe Menschen getroffen, die super entspannt waren, auch Locals, wie auch Menschen, die schon lange in Bali leben. Ich hatte nie das Gefühl, dass irgendwas unangenehm ist, aber auch hier haben wir uns wieder bedeckt gehalten. Wir waren einfach nicht, wir fielen einfach nicht unangenehm auf. So.
Waren halt Schwestern. Ja. Ich glaube, und das haben ja auch einige gesagt, Bali ist nicht gleich Indonesien. Das heißt, das Gesetz in Indonesien betrifft ja dann auch entsprechend Bali, aber Bali, ich glaube, dadurch, dass die auch so viel mit Touristen, Touristinnen zu tun haben, kennen die das ja auch so, ne? Also für die gehört das mehr zu der Lebensrealität dazu, wenn die dann da öfter mal Männer oder Frauenpärchen so Händchen halten über den Strand laufen sehen.
Es gibt in Seminyak im Westen der Insel, also im Westen von Bali, gibt es auch eine inoffizielle Gay-Meile. aber auch inoffiziell. Und da gibt es ganz viele, da gibt es Drag-Shows, da gibt es queere Bars, also es ist insbesondere schwul. Aber finde ich persönlich, steht auch wieder symbolisch dafür, dass sich viel verändert hat in den letzten Jahren. So. Ich habe lustigerweise letztens gelesen, das hat aber jetzt nichts mit unserem Urlaub zu tun, dass es Sex-Resorts gibt.
In Bali oder
nee,
wo?
Nee, ich habe über einen gelesen, der in Mexiko ist. Und da ist alles so darauf aus, dass man irgendwie nackt Volleyball spielt mit den Leuten und abends immer so Pole-Dance-Sessions hat. Es ist ein Sex-Resort.
Aber dass man da andere Touristen dann kennenlernt?
Genau, das, okay. Das ist das Ziel. Also, dass man verkuppelt, aber mit dem Fokus auf Spaß und Unverbindlichkeit.
So ein riesiges Berghain.
Genau, ja. Bloß mit Strand.
Mhm, ja.
Mit Strandzugang.
Wieso nicht?
Ja.
Ist, ein großes Adam und Eva.
Ja. Wie heißt das nochmal? Naked Island? Nee, Naked Attraction hieß das, ne? Diese Trash-TV-Show.
Oh, die mochte ich ja sehr gerne. Ja? Ich glaube, die gibt es nicht mehr.
Ich glaube, dass viele Leute Fans waren. Ich habe nämlich mit einigen dazu gesprochen. Und es war immer so ein trashig, aber mega geil. Hier, Too Hot to Handle fällt mir in diesem Zuge ein. Hast du ja, hast du gesuchtet?
So zum Einschlafen genutzt. Du bist immer sofort eingeschlafen. Ich habe immer noch ein bisschen länger durchgehalten.
Ja, ich finde, es ist eine Form des popkulturellen Wissens, da an Bord zu sein, um das mal zu wissen, was da passiert. Ich persönlich, mir gefällt das nicht so gut, die
Show. Du merkst schon, wenn Shows, also ich hatte das Gefühl, ich weiß ja nicht, ob es stimmt, dass es sehr geskriptet war. Dass es bei anderen, also man merkt dann schon bei anderen Reality-Shows, wenn die nicht geskriptet sind.
Ja, Princess Charming zum Beispiel.
Ja.
Ja. Aber für all diejenigen, die Too Hot to Handle nicht kennen, das ist eine Show, da kommen irgendwie, wie viele Leute sind da? 20 Leute, also ich glaube 10 Männer, 10 Frauen und die haben die Aufgabe.
Du hast es wirklich nicht geguckt, ne? Du hast wirklich nur zugehört, ne?
Doch, die haben die Aufgabe, die nichts miteinander anfangen dürfen, weil ihnen dann Geld einer Gewinnsumme abgezogen wird.
Nee, weil die Anzahl viel zu hoch war.
Ach so, wie viel sind denn das? Ich habe jetzt nicht gezählt.
So insgesamt 10 oder so.
Ach so, okay.
Also ja, fünf Frauen, 5 Männer ungefähr.
Und das Ziel ist, dass die was miteinander haben, damit, also nicht das Ziel ist es, aber sie müssen sich zurückhalten und dürfen nichts miteinander haben, denn ansonsten wird ihnen von einer Gewinnsumme Geld abgezogen. So. Das ist der Inhalt.
Das ist doch das Einfachste der Welt, nichts miteinander zu haben.
Finde ich schon. Aber darum kann ich mir nicht vorstellen, dass, also wenn es doch um so viel Geld geht, dann.
Ja, und dann merkt man schon, dass es natürlich leicht geskriptet ist.
Ja, dann denke ich doch einfach mal an die letzte Gehalts. Dann denke ich doch einfach mal an die letzte Lohnabrechnung. Was wär das Unsexieste, an das du denken müsstest? Was ist das Unsexieste, was sofort die Libido tötet?
Wenn man Magen-Darm hat im Urlaub.
Dann würde ich nur an Magen-Darm-Infekte denken, die ganze Zeit.
Apropos, wir hatten beide super Schiss davor.
Schiss
davor, meistens sind das Wort, dass wir uns Bali-Belly oder irgendwas Ähnliches, also irgendwas Magen-Darm-mäßiges einfangen, was ja öfter mal passiert, einfach in Asien.
Ja.
Aber wir hatten nichts. Wir hatten wirklich nichts.
Glück gehabt. Aber ich hab einen Magen aus Stahl. Du ja nicht. Aber ich glaube, dass du das nur denkst, dass du einen empfindlichen Magen hast. Ich glaube, du hast auch einen Magen aus Stahl.
Nee.
Sicher?
Ich hatte beim letzten Mal hatte ich zweimal, als ich da war. Also
was waren die Symptome? Du hast einfach nur einen kompletten Tag dir alles durch den Kopf gehen lassen.
Was? Wie?
Ja, gebrochen.
Ach so, ja, nicht nur das. Also
ja,
alles.
Ja, okay, alles. Oh, das ist so unangenehm. Dann ist man so geschwächt. Ich hatte das ja auch schon des Öfteren in meinem Urlaub. Aber du bist dann einfach so, du läufst auf dem Zahnfleisch. Alles ist schwierig. Wir hatten tatsächlich in Singapur, haben wir Grüße an euch, zwei HörerInnen getroffen, dieses Podcast. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob die eigentlich eher von deinem Profil kamen.
Nee, von dir.
Von mir, ne? Mhm. Grüße. Und die eine von beiden, die wir wollten uns ursprünglich in einer singapurianischen Kneipe treffen. Die hatte tatsächlich dann sich was zugezogen.
Aus Bali wahrscheinlich. Mhm. Noch, ne?
Und das ist dann wirklich, also sie hat die mit uns dann losgezogen ist, sie hatte gesagt, ja, sie hatte eigentlich vor mitzukommen und wäre dann auf dem halben Weg zu dieser Kneipe fast zusammengebrochen, weil sie dann nicht mehr konnte. Und da habe ich so mitgefühlt. Also das ist schon
aber es ist dann
nicht schön.
Bei ihr ja auch, es ist ein Tag hart und dann wird es meistens aber am zweiten auch schon wieder besser.
Ja. Und das muss man vielleicht auch dazu sagen, ich glaube, es gibt viele, die sagen, oh, Indonesien, komplett andere Kultur, was ist mit Krankheiten und so. Natürlich, das haben wir auch gemacht, musste man sich vorher impfen lassen gegen spezielle Sachen. Ich kriege das gerade nicht mehr zusammen, gegen was, googelt einfach. Und natürlich gibt es auch Moskitos, die auch bestimmte Krankheiten übertragen, gegebenenfalls. Wir hatten auch mal so eine Situation bei dir. Darum muss man sich schon
prophylaktisch. Ich wurde von einer Tigermücke gestochen und die kann ja Dengue-Fieber übertragen. Aber ja, bisher ist noch alles gut.
Ja, das heißt, immer schön Moskitospray, Spray.
Am besten darin baden.
Ja, weil das kann einem passieren, sowas. Naja. Aber insgesamt, ich hatte ja gar keine Mückenstiche. Die sind ja alle bei dir gelandet.
Ja.
Im wahrsten Sinne. Das habe ich schon gesagt.
Ja, die fliegen auf mich.
Hey, sind doch keine. Und du einfach überall. Ich finde bei dir, nichts ist nerviger, als wenn du mit Moskitos streitest. Du streitest richtig mit denen, weil du beschimpfst Moskitos wie kein anderer.
Ich töte keine, also wirklich ansonsten keine Tiere. Ich kann das überhaupt nicht sehen, wenn irgendjemand, weiß ich nicht, eine Fliege tothaut oder eine Spinne oder auf so eine Spinne tritt. Die einzigen Tiere, die ich wirklich töte, sind Mücken, die bei mir im Raum sind. Weil ich mir denke, ihr wollt mein Blut? Nein, das bekommt ihr nicht.
Und das ist dein blaues Blut.
Mir tut das trotzdem jedes Mal leid, ne, wenn ich die dann töte, aber das, ne, weil ich halt weiß, dass die sich auf mich stürzen, wenn sie können.
Wie die Frauen in der Villa. Mhm. Also, ja, aber das, ich finde den Akt deiner Erregung, Aufregung in diesem Fall so unterhaltsam, wenn du wirklich loswetterst.
Aber es gibt doch auch nichts Schlimmeres, wenn du die hörst. Du willst einschlafen und dann summen die dir ums Ohr und denken sich so, welche Stelle suche ich mir aus? Und du weißt schon, okay, dich werden die eh nicht stechen, bleibt ja nur noch ich dann.
Genau. Ja, brauche kein Moskitonetz, wenn du neben mir liegst. Das ist die attraktivste Landebahn für die alle. Naja, aber das ist vielleicht doch schon nochmal wichtig zu sagen, dass es da auch Vorkehrungen gibt, die man treffen muss. Aber ansonsten war das wirklich eine ultra entspannte Reise. Und nachdem wir auf Bali waren,
wir sind noch einmal in Balian gewesen, ich wollte da nur erzählen. Eigentlich wollten wir surfen, aber dadurch, dass Regenzeit war, sah das Meer nicht so einladend aus. Es war halt wirklich sehr trüb. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass es in Bali keine Haie gibt. Und dann haben wir mal gegoogelt und es gab tatsächlich ein paar Haiangriffe auf Bali. Und zwar genau in dieser Region, wo wir waren. Und zu Zeiten, wenn das Wasser trüb ist. Im Nachgang bin ich ganz froh, dass wir nicht ins Wasser gegangen sind. Ich wette, wir hätten uns auch irgendwas da eingefangen. Bali Belly oder dergleichen. Ich finde also die Geschichte so extrem, dass wenn es regnet, dass dann relativ viel aus den Flüssen ins Meer gespült wird. Und dann habe ich so einen Artikel darüber gelesen, über diesen Haiangriff. Und dass einer erzählt hatte, dass sie an diesem Tag, als es passiert waren, im Wasser waren und dann auf einmal ein totes, aufgeblähtes Schwein auf diesem Wasser, als sie im Wasser waren, an denen vorbeigeschwommen ist. Und die
ich
immer noch nicht
ich,
auf die Idee kam, aus diesem
mich gar
Wasser
nicht aufgebläht. Ich fand mich gar nicht aufgebläht. Aber das ist Entschuldigung, ich habe die unterbrochen.
Nee, alles gut. Und dann sind die trotzdem nicht auf die Idee gekommen, aus diesem Wasser rauszugehen. Das wäre ja mein Albtraum. Ich hasse ja tote Tiere. Boah, wir sind einmal an dem Strand an der toten Ratte vorbeigelaufen. Da war der Tag schon für mich vorbei. Das ist das ekligste, was ich mir vorstellen kann. Und wenn ich würde nie wieder ins Wasser gehen, wenn ich da auf einmal auftauche und vor mir schwimmt so ein aufgeblähtes, totes Schwein vorbei. Nie wieder würde ich ins Wasser gehen.
Hör auf, mich so zu beleidigen, wenn wir schnorcheln gehen. Okay. Ja, das ist schon, das ist fies. Tote Tiere. Ja, okay. Ich habe ja, mit meinen Gliedmaßen ist mein Problem. Also darum, tote Tiere ist halt ein totes Tier, ja. Aber hast du das auch bei Fischen, wenn die tot sind, im Meer schwimmen?
Auch ja? so ein Bild. Ja, das also ist schön ist ganz das super nicht. Eklig finde. Aber Fische sind weniger schlimm als Säugetiere.
Okay, ja.
Naja.
Und dann sind wir von Bali.
Hallo Uli. Was möchtest du sagen? Ah, okay, gut.
Ah, der nimmt sich immer seinen Raum, die Sendezeit. Hier. Und dann sind wir nach Singapur geflogen. Und von dort aus dann wieder nach Hause. Ja, und das war ein schöner Kontrast, möchte ich sagen. Das Singapur, Stadtstaat. Sehr aufgeräumt, sehr clean. Weiß ich nicht, viele Strafen, die man zu erwarten hat, wenn man weiß ich nicht, Müll auf die Straße wirft oder irgendwie sich irgendwie nicht gesetzeskonform verhält, was natürlich legitim ist, dass man das tun sollte, aber
es gibt keine Kaugummis auf den Straßen, Kaugummis sind verboten, die werden dann nicht mehr verkauft.
Ja.
Dann kein Graffiti, nichts. Es ist halt alles so aufgeräumt.
Es gehört, Singapur gehört zu den sichersten Regionen oder sichersten Stadtstaaten, Städten, weiß ich nicht, der Welt. Damit werben die auch in den U-Bahn-Stationen. Ich fand das so krass. Ich war in der U-Bahn-Station und habe irgendwie gedacht, okay, jetzt sind wir in der Mall. Wie kommen wir jetzt von da bis da? Und dann habe ich noch gedacht, ach nee, wir sind ja gar nicht in der Mall, wir sind ja in der U-Bahn-Station. Weil es war so, so beeindruckend aufgeräumt und gut strukturiert. Und ich finde auch, das ist auch so eine Sache, die finde ich in Asien, und ich kann mir vorstellen, dass das in China auch sehr, sehr krass ist, die sind sehr logisch in ihrer in ihrem Städtebau und in ihren öffentlichen Gebäuden, dass man wenig Wartezeit hat, dass man das sehr effizient gebaut ist und alles sehr effizient organisiert ist. Das finde ich richtig geil. Das war in Singapur.
Aber könntest du da leben? Könntest du dir das vorstellen?
Ja, ich hab drüber nachgedacht, ob ich das könnte. Wir haben ja auch eine Freundin von dir besucht da. Und die hat auch noch mal viel erzählt, schon seit 7 Jahren wohnt sie da, ne? Das ist schon, also interessant ist es, wenn ich mir das alles anhöre, aber ich glaube, das könnte ich vielleicht ein halbes Jahr und dann würde ich mir einfach wünschen, wieder zurück zu sein, weil ich glaube, ich auch mit dem Klima nicht auf Dauer könnte, auch wenn es schön warm ist.
Ach, man gewöhnt sich da dran, also an die Wärme.
Ja, das ist, vielleicht ist es zu sehr Situationskomik, aber Irene hat sich einen neuen Pullover gekauft.
Nee, wir kamen da wirklich abgeranzt an. Und wenn man in Singapur abgeranzt ankommt, du fühlst dich halt unwohl, wenn alle um dich herum fein gekleidet sind, viele auch noch irgendwie im Anzug beziehungsweise so Blusen und Hemden anhaben und die guckt dich halt irgendwie so an und dann denke ich mir so.
Ich brauche neue Klamotten.
Irgendwie passen wir hier nicht rein. Und dann, ja, dann haben wir uns ein, zwei neue Sachen geholt. Unter anderem habe ich mir einen schönen neuen gelben Pulli geholt.
Ja, und dadurch, dass die Räumlichkeiten in Singapur alle stark klimatisiert sind, du denkst, es ist 8 Grad irgendwie da drum, Wintereinbruch, bist du davon ausgegangen, okay, so wird es auch draußen sein. Das heißt, wenn man einen klimatisierten Raum verlässt, dann kriegst du einen Hitzeschlag.
Nee, ich wusste, dass es warm ist, aber ich habe mir das halt auf Bali bei den Locals abgeguckt, wenn die halt unterwegs sind auf den Straßen, die haben alle lange Hosen an und alle Pullis und ich habe mich halt schon mittlerweile wie so ein Local gefühlt. Und dachte mir, ja, das kann ich jetzt. Ich bin so an die Temperaturen hier gewöhnt. Ja, hab's dann aber auch schnell bereut.
Ja, also mit dick eingepacktem Pullover dann da so rumzulaufen, das ist wirklich...
Ich hätte auch nichts drunter.
Ich hab's gesehen, hab mitgeschwitzt.
Du warst kurz davor mir in so einem Jurassic Park Shop einfach so ein T-Shirt mit so einem Dino zu holen.
Ich hab gesagt, ich kann das nicht mit ansehen. Irene, du schmilzt gleich weg. Lass mich dir zumindest ein kleines T-Shirt kaufen.
Nein, scheiß das aus.
Du bist dann ja auch stur, ne, bei sowas. Dann willst du das
auch. Ja, aber dann muss ich so da auch machen. Durch. Ja. Wenn ich so doof war,
ja.
Dann muss ich auch leiden.
Ich, nach wie vor finde ich den Gag, den ich gemacht habe, sehr treffend, dass es sich dabei wirklich um, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Sweater handelt, den du da getragen hast. Naja, aber das sind so Kleinigkeiten. Das ist, was macht dir am Reisen, was ist dir beim Reisen mit deiner Partnerin besonders wichtig? Weil du hast das ja jetzt nicht mit mir das erste Mal gemacht. Du hast ja bisher mit deiner Ex-Partnerin auch gereist. Was ist dir da grundsätzlich wichtig?
Dass das kann ich schlecht gerade in Worte fassen, wie man merkt.
Mach es pantomimisch. Ich kann es.
Dass man den gleichen Flow hat. Und ich glaube, das wird sonst schwierig, wenn der nicht da ist. Das heißt, ungefähr gleiche Vorstellungen, wie man reist. Ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan von super viel Luxus.
Mich auch nicht.
Ja, und das hat ja bei uns perfekt gepasst. Also, dass wir ab und zu, dass man sich ab und zu Luxus gönnt, aber dann auch wieder guckt, dass man ins Land kommt, also dass man die Leute kennenlernt. Und ich hatte wirklich Tränen in den Augen, als wir aus Nusa Lembongan weggefahren sind. Zum einen, weil die Insel so schön war, aber auch, weil wir so ein schönes Homestay hatten. Das war ein kleines, familiengeführtes Homestay mit einem Paar, die hatten ein paar Kinder. Die Kinder waren, glaube ich, nur ab und zu da, aber der Mann war so derjenige, der schon sehr outgoing war, so ein bisschen crazy, aber so, so lieb einfach.
Ja.
Und die Frau auch immer so ganz, also du hast gemerkt, das ist echt bei den Leuten. Das kommt aus dem Herzen, die machen das gerne, die haben gerne Leute da. Und ich musste wirklich weinen, als ich da gefahren bin, weil ich besonders ihn schon einfach vermisst habe dann.
Ja, so schnell wächst man dir ans Herz.
Ja.
Ja, das war schon
geil. Ach komm, du, jetzt tu nicht so kalt. Bei dir war das genauso.
Ja, ja.
Wir haben danach noch so oft von diesem Homestay geredet.
Sollen wir es nennen?
Ja.
Dwiki Putra. Könnt ihr mal schauen. Wenn ihr wollt, wenn ihr eh da seid, können wir sehr empfehlen. Es war sehr herzlich, sehr nett, sehr einfach. Das kann man vielleicht auch an dieser Stelle sagen. Wir brauchen auch nicht mehr. Du pennst da ja nur. Und willst irgendwie nach Hause kommen und
sauber haben, es war sehr gepflegt.
Und ein kleiner Garten und eine Minute zum Strand, wo es dann auch eine Surfschule gab. Also es war, das hätte ich noch wochenlang so durchziehen können. Und ich glaube, wenn du wirklich, also das Bedürfnis hast, so runterzukommen, es waren wunderschöne Sonnenuntergänge, die wir da erlebt haben, und das Bedürfnis hast, einfach mal den Kopf auszumachen, um die Zeit da zu genießen, dann ist das wirklich eine perfekte Destination. Das hat schon Bock gemacht, da.
Ja. Ich merke gerade, dass es ja eigentlich um unsere Beziehung ging, aber die zu Dwiki Putra, glaube ich, ein bisschen wichtiger war als die zu dir, ja.
Nee, doch. Also ich habe auch gemerkt, dass du da nicht beim Kopf nicht mehr da warst. Warst bei Dwiki. Ja.
Ja, und bei dir? Wie sieht das bei dir aus? Was ist dir wichtig?
Dass man die Liebe zum Essen teilt.
Ah, ja.
Ja, das haben wir aber gemacht. Ich finde, bei dir, das ist nach wie vor mein Eindruck, du isst nur, um zu essen.
Nee, das stimmt nicht.
Ich weiß, aber
ich kann gutes Essen wirklich, wirklich wertschätzen, ja.
Ja, aber, ja. Gutes, aber du bist auch immer super Controlletti, was so Restaurants anging. Du hast immer vorher geguckt, wie viele Bewertungen die hatten und wie die Rezension war. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt.
Ja, aber das war aber auch ein bisschen, weil ich ein bisschen Schiss hatte, mir irgendwas zu holen.
Ja, aber und das kann ich zum Beispiel, glaube ich, einen Ticken besser als du. Ich kann mich einfach mal treiben lassen.
mal loslassen.
Ja, ich kann einfach. Irina, hör auf, schon wieder darauf rumzuhacken.
Das war dir nicht mal Absicht.
Ach so.
Aber bei dir sitzt es anscheinend tief.
Ja, ich war. Ich mag das gerne, wenn man losgeht und sagt, keine Ahnung, wo es hingeht. Und du so, wohin gehen wir? Und mir ist es egal. Ich lasse mich dann einfach treiben, aber das kannst du nicht.
Ja, aber dann ist halt schon die Gefahr da, ins Klo zu greifen. und das wollte ich nicht. Wenn ich dann da bin, dann möchte ich, dass jedes Essen gut ist.
Ja.
Und es war ein, zweimal, keine Ahnung, wie das manche Restaurants geschafft haben, die hatten grandiose Bewertungen und das Essen war wirklich nicht so gut. Das war auch, aber meistens hat es dann schon gestimmt. Also ich bin ein Fan davon, erstmal alle Bewertungen sich anzugucken. Und wenn die nur eine schlechte hat, dann gehen wir da nicht hin.
Ja, das finde ich auch immer ganz, ganz, ganz nett eigentlich, dieses Thema Bewertung. Das ist so typisch deutsch auch, ne?
Ja, schon.
Ich habe 3-4 Bewertungen geschrieben in unserer Zeit da und die waren alle sehr gut.
Bis auf das eine Hotel. Eine schlechte Bewertung hast du geschrieben. Ja. Ach ja, das war ein Hotel, kein Restaurant.
Ja, das musste ich leider schlecht bewerten, aber die anderen waren alle gut. Und dann bin ich auch wirklich hyped und sage, was ich da gut fand. Ich finde das auch irgendwie schön, wenn man sich Hotelbewertungen durchliest, wie gesagt, total deutsch, und dann sagt, ach, guck mal, nee, da können wir hin. Nee, die sind da queer-friendly, nee, dann machen wir das, ne? Das ist so, das ist für uns. Aber bist du interessiert, wenn du verreist, an den jeweiligen queeren Communities, also interessiert dich das so als allererstes, wie sind die zu queers oder ist da eine queere Community oder ist das sekundär für dich?
Eher sekundär, aber nicht unwichtig. Also das ist bei mir schon so, wenn ich weiß, dass beispielsweise Homosexualität in einem Land unter Strafe steht, also dann würde ich da nicht hin. Also das wäre für mich irgendwie schon ein Ausschlusskriterium, weil ich das dann nicht unterstützen kann. Aber ansonsten, ich finde das schon, wir hatten mal auch für Singapur ein bisschen gegoogelt und da gab es ein paar Gay-Clubs, wenige. Wir haben uns auch mit einer aus Singapur getroffen, einem Local.
Einer lesbischen Frau aus Singapur.
Ja, und was hatte die erzählt? Die hatte gesagt, es gibt ein, zwei Sachen, ne? Aber das war jetzt zum Beispiel für mich nicht wichtig, dann den Urlaub zu nutzen, um da queer feiern zu gehen.
Aber ich finde das trotzdem sehr interessant. Wir haben uns ja auch über die queeren Communities also ausgetauscht, die in Singapur existiert und in Deutschland. Und was mich total interessieren würde, dass man, also ich fände das total geil, habe ich doch drüber nachgedacht, wenn es sowas wie Wolkenlos gäbe. Vielleicht erinnern sich die Älteren unter euch.
Ich nicht.
Auf Vox gibt es ein Format, wo man Reiseziele mal so sich anschaut, ne? Oder an Schaute, das gab's. Und ich fände das voll spannend, wenn es das für queere oder Reiseländer gäbe mit dem Fokus Queerness. Das fände ich super geil, das würde ich mir sehr gerne angucken. Ich frag mal in die Runde, hättet ihr Bock darauf, euch sowas anzugucken? Ich frag für einen Freund. Weil das ist irgendwie voll nett. Ich gucke mir das auch jetzt nicht primär an, aber ich finde das super interessant, wie feiern oder wie leben queere Menschen in dem jeweiligen Land, wo ich zu Gast bin.
Und wenn du dir schon vorstellst, dass in einem Land wie Deutschland, das ja schon deutlich toleranter ist als andere Länder, dass es da ja auch einfach wenig gibt, ne? Also insbesondere für jetzt Lesben, dann finde ich das schon interessant, wie machen das die Leute in anderen Ländern?
Ja.
Und ob die dann noch weniger haben oder wer weiß, vielleicht haben die ja auch mehr als wir.
Ja, und das finde ich spannend. Also da, gut, Singapur, wie gesagt, gab es jetzt weniger, aber da wird es ja auch nicht wenig lesbische Frauen geben oder lesbische Menschen geben. Das wird ja auch statistisch gesehen wahrscheinlich ähnlich aussehen wie hier. Bloß, wie leben die Menschen das da oder wenn sie es überhaupt leben?
Oder allein schon, dass dadurch, die gucken ja dann auch, also sie hat ja auch erzählt, dass sie Princess Charming sich angeguckt hat.
Oh ja, das stimmt.
Weil sie ja auch nichts hatte, also nichts anderes kannte. Und als sie das dann, ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen ist, sie hat erzählt, dass es auf YouTube wohl eine Amerikanerin und Halbdeutsche gab, die die Folgen dann immer übersetzt hat oder kommentiert hat, so ein bisschen wie die Reaction-Videos, die es ja auch in Deutschland gab. Und so ist sie an das Format gekommen, weil sie sonst nichts kannte.
Also, ja, krass. Ja. Da fällt mir ein, dass die Frau aus dem Hotel, in das wir eingecheckt sind in Singapur, Busenfreundin kannte.
Ah, ja.
Das habe ich auch in der Story erwähnt und ich war so perplex. Ich nach wie vor glaube ich, dass irgendwas Bezahltes da war. Es war, glaube ich, so eine versteckte Kamera oder so. Wir kamen an, wollten einchecken und dann machte sie ihren Job, ja, alles war gut. Und dann plötzlich, bevor wir gehen wollten, sagte sie, sorry, Miss Ricarda, I know you from the famous podcast Busenfreundin. Und ich so, what? It's in German. How can you understand this? Und dann sagte sie, ja, YouTube und Subtitles. Und dann haben wir ein Foto gemacht. Und ich dachte mir, ey, wir sind in Singapur. Das ist doch total verrückt. Nach wie vor glaube ich es nicht. Ich glaube irgendwie, dass da ist ein Fehler unterlaufen. Oder
wie kriegen wir das denn noch raus?
Ich weiß es nicht, aber wir müssen das rauskriegen. Mich würde das wahnsinnig interessieren. Naja, auf jeden Fall, das war mein kleines Singapur Queer Highlight. Das war schon cool. Also da habe ich gedacht, okay, das, wenn das bis nach Singapur hier kommt, dieser Inhalt, dann cool.
So, und jetzt summa summarum, dein Fazit des Urlaubs. Würdest du es wieder mit mir machen?
Gerne wieder. 4 von 5 mit dir. Ja. Ja. Frühstück hätte besser sein können.
Und wo ist bei mir noch potenziell noch Luft nach oben als Reisebegleitung?
Ja, ich glaube, du kannst dich noch ein bisschen mehr fallen lassen.
Ja, okay.
Ja, du bist halt sehr kontrolliert, das sehe ich auch ein, das magst du, das bist du.
Ja, aber ich musste ein bisschen arbeiten. Ich glaube, das war eher das Ding.
Ja, aber ich glaube, manchmal ist es auch gar nicht schlecht, nicht zu wissen, wo man hingeht. Oder der Weg ist das Ziel, Elena.
Ne? Okay, da kann ich noch richtig was von dir lernen.
Und was ist bei mir der Fall? Komm, jetzt nicht nur Lobpudelei, sondern auch jetzt mal ein bisschen Kritik.
Ja, man muss halt schon bei dir aufpassen, du bist halt wie so ein kleines Kind manchmal, dass du dich schön eincremst.
Bitte.
Ja,
also ich creme mich nicht so viel ein.
Dann so, manchmal bin ich dann so leicht in der Mutterrolle bei dir.
Nein,
Quatsch. Ich bin immer nur Controletti, wenn es ums Eincremen geht. Leute, cremt euch immer ein im Urlaub, wenn ihr in der Sonne seid. Hautkrebs etc. Nee, aber ansonsten... mir fällt nichts ein. Ich fand das wirklich eine perfekte, schöne Reise. Und jetzt gleich kommen mir die Tränen. Deswegen hören wir jetzt schnell auf.
Oh. Okay, aber das ist gut, da schließt sich der Kreis. Danke, dass du mit mir diese Reise gemacht hast. Und danke, dass wir diese Reise nochmal hier im Revue passieren lassen. Und das nächste Mal, wohin geht's? Was denkst du? Wohin fahren wir?
Ja, das Island steht ja auf meiner
Bucketlist
noch, ja.
Okay. Ja, ich habe gestern was zum Thema Papua-Neuguinea gelesen.
Oh nee, das ist wieder so weit weg. Du sagst zwar immer, dass du leichte Flugangst hast, aber
ich habe leichte Flugangst, ich habe schwere Flugangst.
Und du holst halt immer, sobald es so leichte Turbulenzen gibt. Aber
du machst mich hier richtig fertig mit meinem eigenen Medium, mit einem Format. Ich habe einmal geheult, weil die Turbulenzen so schlimm waren. Ich fand sie schlimm, ich habe sie als schlimm empfunden.
Ja, es hat so leicht gewackelt, aber ich mag es nicht zu fliegen, deswegen irgendwas, was in der Nähe ist.
Können ja mit dem Pferd losreiten.
Hast du einen Spaß?
Ja, mit dem Esel.
Aber wie wäre das wirklich mal mit so einer Fahrradtour? Oder sind wir dafür noch zu jung?
Aber nur mit der vollen Montur und einem schönen Helm.
Ja, wir wollten uns eigentlich einen Moped-Helm auf Bali kaufen, haben wir nicht gemacht.
Ja, das ist ja Info, die ist schon auch wichtig.
Nee, ich habe richtig Bock auf so einen Roller in Köln. So einen Elektroroller.
Mhm. Ja, sprich.
Falls jemand auch noch neben dem Surfboard so einen Elektroroller bei sich im Schuppen stehen hat und den nicht mehr braucht, meldet euch.
Ja. Eine Lespa.
Wow.
So, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, Schatzi, dass du dabei warst.
Gerne.
Und ich freue mich auf die nächste Reise und ihr könnt euch auf die nächste Folge freuen. Bis nächsten Sonntag. Danke, dass ihr zugehört habt. Schaut gerne mal bei www.busen-freundin.de vorbei im Shop oder auch auf irina.schlaucher. Ich glaube, da seid ihr alle drauf, also auf der Seite. Oh Gott. Macht es gut.
Tschüss.
Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram busenfreundin_podcast.